Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin seit kurzem Redakteur im Geldressort. Und mit mir heute im Studio ist, wie eigentlich immer und den meisten von euch schon bekannt, mein Kollege Philipp Frohn. Grüß dich, Philipp.
Hi Felix, schön, dass du den weiten Weg von München nach Düsseldorf geschafft hast.
Ja, trotz Deutscher Bahn bin ich ganz gut angekommen, tatsächlich.
Gib ein Fleißkärtchen nachher.
Danke, das freut mich. Heute wollen wir über China sprechen, Philipp. Jeden Tag gibt es da neue, beunruhigende Nachrichten. Vor allem, weil China eigentlich als Motor der globalen Konjunktur gilt. Also über viele Jahre ist bekanntermaßen die Wirtschaft rasant gewachsen. Als Produktionsstandort und Absatzmarkt kam Unternehmen kaum an der Volksrepublik vorbei. Aber jetzt könnte sich hier eine echte Krise entwickeln. Die Konjunktur ist in der zweitgrößten Volkswirtschaft abgeflaut. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf einen Rekordwert von über 20% gestiegen. Es herrscht Deflation und obendrein kommen jetzt auch neue Schwierigkeiten im Immobiliensektor dazu. Der gilt seit Jahren ohnehin als anfällig. Deswegen sprechen wir in dieser Episode darüber, vor welchen Herausforderungen das Reich der Mitte steht, was das für Aktien chinesischer Unternehmen bedeutet und wieso die Probleme auch Anleger von DAX-Aktien unbedingt etwas angehen. Ja, Philipp, US-Präsident Biden bezeichnete China jüngst als tickende Zeitbombe. An der Börse ist jetzt übrigens die Gretchenfrage, wie geht es mit China weiter? Wie investierst du denn in chinesische Aktien?
Ja, das ist ja im Prinzip ja schon immer so die Gretchenfrage gewesen. Wie hältst du es mit China? Und ich weiß jetzt nicht, ob so die Bezeichnung von Biden, die er da macht, tickende Zeitbombe, das ist ja wirklich schon sehr dramatisch.
Sehr plakativ auch, ja.
Ja, voll. Und ich meine, klar, China hat gerade Probleme, darüber werden wir auch gerade sprechen, aber tickende Zeitbombe ist ja natürlich nochmal eine Bezeichnung, die für mich aus meiner Sicht gerade etwas zu dramatisch ist, trotz aller Probleme, die wir gerade haben hinsichtlich Konjunktur und der Taiwan-Frage, aber ja, dazu gleich mehr. Und du hast ja gefragt, ja, wie investierst du in chinesische Aktien? Ich habe tatsächlich noch so ein Emerging Markets ETF, also ist ja so der Schwellenländer-ETF, den viele halt als Beistück zum MSCI World haben. Mhm. Bleibe ich auch stur drin?
Das hat sich aber jetzt nicht so gut gemacht, oder? Nö. Je nachdem, wann man eingestiegen ist.
Aber nö, überhaupt nicht. Also als Renditewunder war das Ding jetzt nicht. Ja. Aber gut, ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung.
Erklär mal ganz kurz, wie groß ist der China-Anteil in diesem Emerging Markets?
Ja, der ist schon nicht gerade klein. Also es sind knapp 27%. Ich meine, wenn wir es mit dem MSCI World vergleichen, wo die USA die größte Position sind mit knapp 67%, ist das schon deutlich weniger, aber trotzdem halt ein Klopper. Und du hast ja gerade schon angesprochen, geil entwickelt haben sich diese Dinger nicht. Also ein Emerging Markets hat sich deutlich schlechter entwickelt als der World. Und ja, noch schlimmer haben dann halt ETFs sich entwickelt, die wirklich nur auf China setzen. Also der MSCI China zum Beispiel, da ist man deutlich schlechter mitgefahren als mit so einem MSCI World. Und ja, wir wollen ja heute darüber sprechen, warum ist das so? Was für Probleme gibt's in China? Ich meine, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Präsident Xi Jinping hat schon angekündigt, okay, wir wollen 2049 zum 100-jährigen Staatsjubiläum die größte Wirtschaftsmacht der Welt sein. Das sind ja schon große Worte und da sollte man denken, okay, jetzt beginnt so die Goldgräberstimmung bei Anlegern. Bisher war es aber nicht so. Und du hast ja in der Anmoderation ja schon so ein paar Punkte angesprochen, wo es in China nicht ganz so prall läuft. Ne? Stichwort die Wirtschaftsdaten halt.
Ja, vor allem denke ich die Enttäuschung, dass es nach der Corona-Pandemie nicht mehr wirklich angelaufen ist. Da war ja die große Hoffnung, dass sie jetzt wieder durchstarten. Bis jetzt ist das ausgeblieben. Also im ersten Quartal zum zweiten Quartal 2023 ist die Wirtschaft nur um 0,8% gewachsen. Also für China ist das unterirdisch, muss man sagen.
Aha. Also voll, und ist ja nicht nur das Wirtschaftswachstum, die Exporte sind jetzt schon den dritten Monat in Folge rückläufig. So, die Experten, die sind da schon so ein bisschen in Aufregung. Was ist da los in China? Warum geht die Nachfrage zurück? Warum bricht die Wirtschaft so ein bisschen gerade flau zumindest ab? Wichtiger Punkt ist ja auch, ne, die Jugendarbeitslosigkeit, die liegt ja bei 20%. Das ist ja schon ein Klopper.
Ja, hier reden wir über das Zukunftsversprechen, denke ich, der politischen Führung, das gerade schon ein wenig in Frage steht. Also war ja immer quasi, wir geben euch Wachstum, dafür lasst ihr uns schalten und walten, wie wir wollen.
Das ein guter Deal ist, weiß ich nicht, aber das war
jetzt
das Wachstumsversprechen,
genau. Und es bröckelt eben gerade an mehreren Enden, hat man den Eindruck. Also Immobilienkrise, die ist eigentlich schon seit fast 5 Jahren so ein bisschen latent auf dem Schirm, denke ich.
Also hört man immer, die kommt ja jetzt zurück halt.
Kommt,
ne?
Jetzt zurück, genau. Also wir hatten Evergrande vor einigen Jahren, jetzt kommt Country Garden, die Begriffe sagen uns im Westen natürlich wenig, aber es sind extreme Summen, die da drin stecken.
Was ist denn da bei Country Garden los? Kannst du uns da abholen? Und warum ist das jetzt so wichtig halt für Anleger, für China allgemein? Man sollte annehmen, okay, da ist jetzt irgendein großer Projektentwickler, haben wir in Deutschland ja auch, da taumeln ja auch die einen oder anderen Bauträger. Aber warum hat das so eine große Durchschlagskraft gerade?
Ja, man muss sich vorstellen, 2/3 der chinesischen Vermögen stecken in Häusern und Wohnungen. Also das ist eigentlich sowas wie das Sparbuch für Deutsche. Also das ist auch, da geht es auch um Altersvorsorge. Und jetzt sieht man eben, dass erstens der Wert von den Häusern deutlich eingebrochen ist, dass kaum neue Projekte entstehen und dass manche wohl auch verkaufen müssen. Und das ist dann wirklich ein Anzeichen, dass hier etwas taumelt. Und bei Country Garden reden wir über Schulden in Höhe von, glaube ich, über 150 Milliarden. Mhm. Und das war, glaube ich, Stand 2022. Das dürfte jetzt eher mehr geworden sein.
Mhm. Und da sieht es ja auch so aus, möglicherweise könnten jetzt ihre Anleihen halt nicht mehr bedienen. Also dann fallen sie aus und da erwarten die Experten ja schon, okay, wenn jetzt hier wirklich ein Drama passiert um Country Garden, dann schwappt es halt auch auf andere Unternehmen über, auf den Finanzmarkt und vor allem, es bringt halt Unsicherheit. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass das, also die Corona-Zeit ist jetzt schon etwas vorbei, auch in China, da wurden ja auch diese starken Regulierungen zurückgenommen, die Leute durften endlich wieder aus ihren Wohnungen raus, die wurden ja quasi da schon eingesperrt, muss man ja so sagen, ne? Und da hatte man ja gehofft, okay, wenn das alles vorbei ist, wenn die Welt sich normalisiert hat, auch in China, dann wird der Konsum richtig durch die Decke gehen und die Leute kaufen wieder wie blöde. Aber tatsächlich ist es halt nicht so, dass die Chinesen ihre Corona-Ersparnisse ausgeben, sondern im Gegenteil.
Sie horten gerade.
Sie horten gerade, ne? Wegen dieser Problematik, die wir ja gerade sehen. Ne? Also diese Unsicherheit verstärkt das ganze Problem ja nochmal ein bisschen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Genau, das ist, glaube ich, das zweite große Problem von China, dass der Konsum, also die Binnennachfrage, extrem niedrig ist tatsächlich. Und die Regierung will ja jetzt auch gegensteuern. Sie hat jetzt die Leitzinsen gesenkt, zum zweiten Mal schon in relativ kurzer Folge.
Ganz anders als hierzulande oder in Europa, in den USA, wo wir ja eine Zinserhöhung nach der anderen sehen.
Genau, also wir wären froh, wenn die Preise nicht steigen würden. Die Chinesen rutschen jetzt schon in der Deflation ab, was natürlich extrem gefährlich ist für eine Volkswirtschaft.
Mhm. Jetzt sollte man eigentlich sagen, okay, Leitzinssenkungen, wir sagen immer, das ist immer tendenziell gut für Aktien.
Richtig, ja.
Ne? Kurbelt die Nachfrage an, Investitionen werden wieder günstiger, weil Unternehmen sich günstiger Kredite verschaffen können. Passiert aber nicht.
Passiert nicht, nein. Und liegt vielleicht auch daran, dass man bei Unternehmen in China nie genau weiß, was in den Büchern steht. Also sie lassen sich da ja wirklich nicht reinschauen. Ich bin nicht mal ganz sicher, ob die Regierung genau weiß, wie groß das Risiko aktuell ist im Immobiliensektor zum Beispiel. Aktuell, glaube ich, laufen Verfahren, also sie wollen gerade nachprüfen, aber es klingt jetzt irgendwie nicht so vertrauenserweckend tatsächlich.
Mhm. Zumal ja auch die Regierung da schon die Informationslage weiter eindämmt. Ne? Also Stichwort Jugendarbeitslosigkeit, da sagt die Regierung, so, nee, wir geben keine Daten mehr raus.
Genau.
Mich würde das jetzt nicht unbedingt optimistisch stimmen, wenn es da einfach keine Transparenz mehr gibt. Dann werden ja noch Ökonomen quasi angehalten, ja, sagt bloß nichts Negatives zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Deflation, zur Demografie oder so. Das ist alles toll.
Genau, sie wirken extrem nervös. Also das für Aktionäre ist natürlich, ist das gleich Gift. Also wer investiert schon, wenn er nie genau weiß, was da jetzt stimmt und so. Also deswegen notieren ja auch die meisten Unternehmen in China deutlich niedriger als jetzt zum Beispiel deutsche oder amerikanische Aktien, aufgrund dieser Risikoprämie tatsächlich.
Mhm.
Andererseits, für Mutige kann man schon sagen, vielleicht ist es ein guter Startzeitpunkt, um jetzt einzusteigen, zumindest in also als kleiner Zugabe, als kleines Spielgeld quasi.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass ja auch viele Großunternehmen, die jetzt zum Beispiel in der grünen Technologie unterwegs sind, dort aktiv sind. Ne?
Genau, also hier ist China immer noch Werkbank der Welt, muss man sagen. Also ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. 40% aller Wärmepumpen werden in China hergestellt. Inzwischen auch 44% aller E-Autos. und 50% aller Onshore-Windkraftkomponenten. Ja, also das sind eigentlich auch die Zukunftstechnologie, muss man sagen.
Ja, das
also
hat sich ja auch Xi Jinping so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Genau. Ja, wir wollen jetzt den grünen Umbau der Wirtschaft vorantreiben. Ich meine, das wollen wir in Deutschland ja auch. Heizungswende und so weiter, bla bla bla. Aber trotzdem ist da noch mal ein bisschen mehr Feuer hinter scheint.
Das sind natürlich auch ganz andere Größenordnungen.
Absolut. Aber ne, ich weiß noch, wir haben schon öfter hier eine Folge gemacht zum Thema China, China-Aktien. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Und bisher muss man im Rückblick sagen, ja, nee, eigentlich war kein guter Zeitpunkt. Weil es halt immer diese Risiken halt gibt. Also wir haben jetzt auf der einen Seite jetzt gerade schon über diese Konjunkturthematik halt gesprochen, die jetzt nicht ganz so prall ist. Klar kann man sagen, vielleicht reagieren wir auch ein bisschen über, weil man in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gute Wachstumswerte aus China gewohnt war und dass sich das jetzt so auch ein bisschen abflacht und ja wahrscheinlich auch erstmal weiter abflachen wird aufgrund der genannten Punkte. Aber es gibt ja noch ganz andere Probleme in China, die noch weitreichender sein könnten, oder?
Ja, du spielst auf den schwelenden Taiwan-Konflikt an.
Genau, also, der schon länger schwelt.
Genau, da muss man tatsächlich immer die Angst haben, dass China bald einmarschiert, was natürlich verheerende Konsequenzen hätte. Also das wäre wahrscheinlich vergleichbar mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Dann wären Aktienfonds nicht mehr handelbar und nicht nur für Aktionäre, aber es wäre natürlich ein Super-GAU.
Wahrscheinlich sogar noch, also aus Aktiensicht noch schlimmer als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt.
Weil genau, von den Lieferketten her viel mehr dranhängt tatsächlich.
Richtig, eben, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Taiwan ist ja so eines der größten Chip-Produzentenländer der Welt. Also wenn es da zu einer Eskalation kommt, dann merkt man das auf jeden Fall. Und zwar
noch dazu, weil man davon ausgehen muss, dass die Amerikaner ja wahrscheinlich Taiwan dann irgendwie unterstützen werden.
Genau, das hat ja Joe Biden schon gesagt. Ne, wenn es wirklich zu einer Eskalation kommt, dann stehen wir Taiwan beiseite.
Genau. Also das wäre eine unfassbare Eskalation.
Ja, ich meine, das haben wir ja schon in letzter Zeit gesehen, dass so diese geopolitische Lage sich weiter zuspitzt. Jetzt im Fall des Angriffskriegs auf die Ukraine war es ja auch so, wo sich China ja eher auf Seiten Moskaus stellt. Ne? Da sieht man ja schon, wie so die Konfliktlinien gerade verlaufen. Und Stichwort Taiwan haben wir dieses Problem halt auch. Also diese Durchschlagskraft, wenn es da zu einer Eskalation käme, das darf man nicht vergessen. Ne?
Völlig richtig. Also da merkt man eben auch, dass die Politik extrem reinspielt. Also China ist jetzt nicht nur wirtschaftlich angeschlagen, sondern politisch auch unter Druck.
Entwickelt sich halt zu einem autokratischen Staat oder ist vielleicht sogar schon einer.
Ne? Ja, ich würde sagen, man kann schon von Diktatur jetzt mittlerweile sprechen tatsächlich.
Ausrufezeichen. Ja, also das hat man ja in den letzten Jahren schon drastisch gesehen, diese politische Willkür. Wir haben gerade schon angesprochen, Corona, ne? Also wo wir ja schon alle wieder freudestrahlend durch die Parks sprangen und sogar Karl Lauterbach die Maske in die Ecke geworfen hat, war es ja noch so, dass man in China wirklich unter einem strengen Corona-Regime lebte. Ne?
Ja, da hatten wir eher Ferien im Vergleich zu China, denke ich. Also das war auch sehr entspannt bei uns.
Absolut, das traf ja auch die Unternehmen halt mega. Ne?
Genau. Und wenn du Unternehmen ansprichst, auch da greift China ja zum Teil drastisch durch. Also wir hatten 2021, glaube ich, diese Nachhilfeinstitute, die super gelaufen sind an der Börse und von einem Tag auf den anderen quasi verschwunden sind. Also da sieht man einfach, wie die chinesische Regierung da durchregiert.
Genau, da haben die ja gesagt, okay, Nachhilfeinstitute, Bildung, das darf keine Profite erwirtschaften, das muss der Gemeinnützigkeit unterliegen. Ja, und das hat halt die gesamten Geschäftsmodelle gekillt von diesen Nachhilfeinstituten.
Ne? Genau, da haben sie keine Gefangenen gemacht.
Nee, eben. Und dann ging es mal eben so 90% halt runter im Aktienkurs. Ne? Das ist natürlich schon übel. Und nicht nur da, zum Beispiel auch bei Meituan ist ja so dieser Essenslieferdienst, wie bei uns so Lieferando oder so, auch börsennotiert. Und ja, in der Corona-Zeit haben die natürlich, weil sich alle ganz, ganz viel Essen einverleibt haben über Lieferdienst und nicht mehr raus konnten, mega Gewinne gemacht. Der Aktienkurs ging durch die Decke. Ja, aber dann hat die chinesische Regierung gesagt, okay, die Gebühren, die ihr von den Restaurants abzockt, die sind aber zu hoch. Senkt die mal bitte. Ich meine, als Privatmensch denke ich mir auch, okay, was Lieferando und Co. an Gebühren von den Restaurants abzufangen, das ist schon krass.
Für Verbraucher war das gut.
Für Verbraucher oder die Restaurants war es gut, aber für den Aktienkurs und für den freien Markt natürlich die Hölle. Und ja, da brach natürlich der Kurs auch total ein.
Genau, ich glaube, die Liste würde die noch fortsetzen lassen tatsächlich.
Unendlich.
Trotzdem hat man vielleicht den Eindruck, dass die chinesische Regierung auch daraus gelernt hat. Was meinst du, Philipp, jetzt bei anderen großen Alibaba zum Beispiel, hat sie sich jetzt ein wenig zurückgezogen.
Nachdem Jack Ma wie lange weg war, ne? Also unter ominösen Umständen erstmal verschwunden. Also das ist mit westlichem Auge natürlich eine vollkommen andere Welt. Also was man natürlich sagen kann, auch China hat ja kein Interesse daran, die Unternehmen zu Tode zu regulieren. Also wie ja gerade schon gesagt, sie wollen halt in knapp 25 Jahren oder so die führende Wirtschaftsmacht der Welt sein. Das wirst du aber nicht, wenn du dein Unternehmen halt zu Tode drangsalierst. Ne? Dementsprechend hat auch China ein Eigeninteresse daran, dass die Wirtschaft weiterläuft. Und wir sehen es ja jetzt auch gerade mit den einzelnen Maßnahmen, die ja gerade passieren, Leitzinssenkung und so weiter, ne? Dass ja schon das Interesse ist, den Unternehmen wieder ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Aber trotzdem sind halt diese Risikofaktoren halt da, die wir genannt haben. Politischerseits, aber natürlich auch konjunkturellerseits und geopolitischerseits. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich so die Aktien in den letzten Jahren entwickelt haben, wir haben es ja gerade schon gesagt, na, so ganz pralle war es nicht. Also zum Beispiel der, um bei Alibaba zu bleiben, ist ja quasi so das China-Pendant zu Amazon, die haben auf Jahressicht halt minus 1,5% gemacht. Kann man sagen, okay, immerhin nicht viel verloren. Aber Amazon über 50% plus.
Kleiner Unterschied natürlich, gell?
Genau, und das lässt sich halt beliebig weiterführen. Emerging Markets, mein ETF, den ich quasi da rumdümpeln habe, immerhin auf Jahressicht.
Wo du tapfer dabei bleibst.
Wo ich tapfer dabei bleibe bis zum bitteren Ende. Da kamst du auf plus 7, irgendwas Prozent. So ein MSCI World, der hat dann 15% immerhin gemacht.
Ne? Trotzdem fällt einfach auf, also vergleichsweise günstig sind chinesische Aktien. Also der Amazon ist natürlich vom KGV her ein ganz anderes Gewicht jetzt als andere chinesische Aktien tatsächlich oder im gleichen Segment. Es gibt auch bei E-Autos zum Beispiel ganz spannende Werte und so.
Bei Tesla und BYD. BYD ist also das große.
BYD, NIO auch zum Beispiel.
Genau, also Tesla zahlt momentan mit einem KGV von fast 70. Genau. BYD mit 13 oder so. Also
bei Tesla laufen seit 5 Jahren schon Wetten, bis da, wann eine Aktie kurzzeitig einbricht. Klappt bis jetzt zwar auch nicht, aber.
Zwischenzeitlich schon. Aber klar, du hast vollkommen recht, so die Bewertungen sind halt deutlich niedriger, aber halt aus genannten Gründen. Also sie sind ja nicht, die Bewertungen sind ja nicht so niedrig, weil keiner die Unternehmen kennt oder so, sondern weil es ja eingepreist ist. Diese ganzen politischen, geopolitischen Risiken, die sind ja im Aktienkurs eingepreist, das wissen ja Investoren.
Allerdings auch die Handelbarkeit ist natürlich auch ein Thema. Also für deutsche Anleger ist es relativ schwer, jetzt direkt mit chinesischen Aktien zu handeln, darf man auch nicht vergessen.
Stimmt, da muss man ja quasi über Umwege gehen, sage ich mal. Ne?
Über Hongkong tatsächlich, ja. Oder am besten über Hongkong oder halt dann über ETFs und so, ja.
Genau. Und was man vielleicht auch noch sagen sollte, wenn man sagt, okay, hey, das ganze Thema China, das ist mir einfach zu heiß, aber ich möchte trotzdem bei den Schwellenländern mit dabei sein, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Asien ist nicht nur China, ne, ist ja ein ganz, ganz großer Markt und zwar auch ein Wachstumsmarkt, wie wir in Singapur sehen, wie wir in Vietnam sehen oder in Hongkong, Taiwan, sind ja alles aufstrebende Märkte. Und dann gibt's halt noch den Emerging Markets ex-China, also wo dann keine China-Aktien drin sind. Da gibt es aber auch einen kleinen Haken. Ne? Also da ist ja die größte Position tatsächlich auch nicht ganz China-frei irgendwie.
Das musst du erklären.
Genau, ja, die größte Position da ist ja der Chiphersteller Taiwan Semiconductor oder wie es auch heißt, TSMC.
Ja.
Und ja, mit 9,6%. Und wenn wir da jetzt wieder zurückgehen und sagen, hey, wenn es wirklich so eine Eskalation...
Wenn es da wirklich knallt, dann zieht es dann natürlich auch
runter. Dann zieht es natürlich auch massiv runter mit fast 10% Positionsanteil. Das sollte man wissen. Also man hat auch da ein China-Risiko und ja, ich meine, China-Risiko ist auch ein Thema.
Gutes Stichwort natürlich für deutsche Anleger tatsächlich.
Absolut.
Wie betroffen oder wie verstrickt sind denn deutsche Unternehmen in China? Kann man das nochmal kurz rausarbeiten?
Ja, total. Ne? Also nur weil ich denke, okay, das ganze Ding in China geht mich nichts an, ich bleib schön bei meinem DAX, Homebuyers und so. Ne? Ja, das bringt dir aber auch nichts, weil auch deutsche Unternehmen halt massiv mit China verbandelt sind. Also die Abhängigkeit ist extrem hoch, ne? Also für
noch kein De-Risking, wie man so schön sagt.
Überhaupt also nicht. Im Gegenteil, also
sie haben eher mehr investiert in den letzten Monaten wieder tatsächlich. Ja,
also genau, ne?
Also Autohersteller zum Beispiel sind extrem von China abhängig.
Richtig, ne? Also Absatz und Produktion, der findet halt viel in China statt. Also Beispiel Volkswagen, 38% der Fahrzeuge, die werden nach China ausgeliefert. Ich meine, jetzt sehen wir schon, ja, die Vormachtstellung von Volkswagen, die bröckelt in China, weil viele sich dann doch eher irgendwas von BYD oder NIO kaufen, so heimische Autos, die vielleicht ein bisschen schnittiger auch sind als der alte. Und günstiger. Genau, aber das sehen wir halt schon. Ne? Bei Mercedes genauso, also fast 70% der Maybachs, dieser Luxusschlitten, die verkaufen die nach China. Also, das ist halt ein Thema.
Ja, bei uns fahren die nicht so oft rum.
Nee, das ich habe auch selten. Ne? Aber auch bei Adidas das gleiche, 38% Umsatzanteil in China. Infineon ist da ebenfalls stark vertreten.
Wobei man sagen muss, bis jetzt herrscht bei den deutschen Unternehmen in China noch keine Krisenstimmung. Also die bekommen jetzt diese Probleme noch nicht mit, muss man sagen. Also die sind relativ optimistisch für dieses Jahr.
Ja, müssen sie ja auch. Also wenn ich einen Umsatzanteil von 38% in China habe, dann ich kann da nicht auf einmal weggehen.
Zweckoptimismus.
Ja, das hat man ja bei Adidas gesehen. Also die haben sich ja sehr, sehr zurückgezogen, nachdem sie gesagt haben, okay, da gab es ja irgendwelche Berichte von wegen, dass Uiguren zur Zwangsarbeit verpflichtet werden etc. pp. Und Adidas hat sich ja an Aufrufen quasi beteiligt. Und am Ende des Tages wurden die hart abgestraft in den sozialen Netzwerken von der chinesischen Regierung initiiert. Und das hat natürlich dem Unternehmen mega zugesetzt. Und jetzt fahren sie wieder so einen Kuschelkurs im Prinzip, bringen so eine Produktreihe mit regionalen Accessoires oder sowas raus. Man sieht schon, ja, du musst einfach in China aktiv sein gerade.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Gleichzeitig, also ich habe diese Woche zufällig mit einem Vermögensverwalter gesprochen, der in China sehr aktiv ist. Der hat gemeint, also mittlerweile ist China so richtig eine Blackbox. Man weiß nicht, was dabei rauskommt tatsächlich. Also die Unsicherheit zieht sich einfach durch fast jeden Sektor. Gleichzeitig hat er gemeint, also fundamental von den Daten her wäre ein super Zeitpunkt für einen Einstieg, witzigerweise.
Obwohl die Wirtschaftsdaten so schlecht sind?
Genau. Also er hat gemeint, da seht ihr eigentlich eher ein bisschen Licht am Himmel tatsächlich auch mit den Maßnahmen der Regierung jetzt, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt, wie jetzt von vielen erwartet. Hat aber auch gemeint, man kann diesen Daten einfach nicht hundertprozentig trauen. Also deswegen hat er gemeint, es ist eher was für Mutige aktuell tatsächlich. Und einen Zukunftsausblick wollte er jetzt lieber nicht geben. Also er hat sich dadurch auch nicht leicht gemacht tatsächlich.
Ja, das ist natürlich auch dann immer sehr, okay. Ja, aber klar, es ist halt das Ding, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. So, ob man da ganz drum rumkommt, ich weiß es nicht. Und ich glaube, so eine Minimallösung, okay, ich möchte mich in China irgendwie etablieren, ich möchte da investiert sein, aber ich gehe das Risiko mit Einzelinvestment sowieso nicht ein. Vielleicht ist mir auch der Emerging Market so ein bisschen zu China-lastig. Dann kann ich ja hingehen und den MSCI All Country World nehmen zum Beispiel. Das ist ja der
deutlich größer nochmal.
Genau, ist ja der richtige Weltaktienindex, genau. Wenn man ehrlich ist, weil im MSCI World, wie wir vielleicht wissen, da gibt es ja keine Schwellenländer, im All-Country-World schon und da sind auch China-Aktien drin, aber der Anteil ist mit 3% halt wirklich überschaubar. Also da nimmt man so ein bisschen was vom möglichen Aufschwung mit, aber man hat halt nicht so das ganz große Risiko.
Aber du bleibst deinem Emerging Markets trotzdem treu, Philipp.
Ich lasse ihn da rumdümpeln. Okay. Ist jetzt auch eine kleine Position, sodass es auch nicht wehtut. Und,
ja. Ist ja auch recht billig, zumindest in den laufenden Kosten.
Ja, das stimmt. Das ist so der große Vorteil von ETFs. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich persönlich würde jetzt auch keine chinesischen Einzelaktien kaufen. Das wäre mir dann doch etwas zu heiß. Dann gehe ich dann doch lieber auf das Thema ETFs. Ich bin, glaube ich, sowieso eher derjenige, der doch eher in ETFs investiert, statt in Einzelaktien, so im Großen und Ganzen. Aber gut, ist meine persönliche Meinung.
Dafür bist du bekannt, glaube ich, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ich hoffe doch. Und natürlich für Krypto, ja, so ganz klar. Wir können ja keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Das gilt insbesondere natürlich für China-Investments, die ja deutlichen Risiken unterliegen. Also wenn ihr euch da engagieren wollt, wenn ihr da ein paar Euro reinstecken wollt, dann informiert euch bitte vorher, auch wenn ihr nun in ein ETF investiert. Auch da gibt es halt, wie wir gerade gesehen haben, schon ein paar Facetten, die man vielleicht vorher nicht erwartet hätte. Ja, und zum Ende der Folge haben wir auch noch einen kleinen Hinweis. Ne? Wir planen ja hier was bei der Börsenwoche.
Genau, es geht voran. Also wir planen eine Sonderfolge. Ihr fragt, wir antworten. Philipp, sag ganz kurz, wie das ablaufen wird.
Das ist ganz einfach. Also egal, welche Frage euch auf den Lippen brennt. Bitte mit Finanzbezug. Schickt uns gerne eure Fragen gerne an meine Mailadresse. Das ist philipp.frohn@vivo.de. Schreiben wir auch unten in die Shownotes. Und wir werden dann demnächst in einer Sonderfolge eure Fragen zu Aktien, ETFs, Anleihen, Kryptowährungen und alles Mögliche hier beantworten. Freuen uns drauf.
Wunderbar, also wir hoffen auf ganz viele Fragen natürlich. Und
dass wir auch antworten können.
Das hoffen wir natürlich auch, aber wir sind natürlich zuversichtlich, dass das auch klappt.
Natürlich, natürlich. Ja, das war's dann wieder für diese Woche, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet durchaus was mitnehmen.
Danke dir, Philipp. Danke, dass ich hier zu Besuch sein durfte. Hat mir große Freude gemacht. Und von meiner Seite auch alles Gute und bis bald hier im Studio.
Ja, danke dir. Und ich sage dann noch Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.